Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vom ersten Kuss bis zur ersten Million. Gemeinsam Finanzen zukunftssicher und erfolgreich gestalten. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Marielle, was hat es denn damit auf sich und was bedeutet das denn überhaupt?
Ja, das dreht sich um Love and Money, unser Buch. wir haben ja in der letzten Podcast-Folge gelernt, dass wir öfter Love and Money sagen sollten. Heute werden wir das tun, denn wir stellen euch mal vor, worum es überhaupt geht in diesem Buch. Und du hast gerade den Untertitel genannt. Es geht um Geld und Liebe. Es geht darum, was die verschiedenen Beziehungsmeilensteine jeweils mit Geld zu tun haben und wie ihr da finanziell smart durchnavigiert, würde ich mal sagen.
Na, wir haben zwei Themenblöcke mitgebracht und zum ersten wollen wir einmal gucken, was ist denn überhaupt die Herausforderung bei Geld und Liebe? Und dann wollen wir doch mal auf drei Meilensteine etwas genauer schauen, wie wirken die sich denn aus und was hat das Ganze mit Geld zu tun? Marielle, Herausforderung, Geld und Liebe. Was fällt dir denn dazu als erstes ein?
Naja, der erste Punkt ist, dass oftmals dieses Geldthema, dass das halt sehr davon abhängt, wie man selbst das in der Kindheit oder in vorherigen Beziehungen erlebt hat, wie offen man an das Thema rangeht. Gell? Ob man Geld von Anfang an in der Beziehung thematisiert oder eben, dass es später tun möchte. Und umso später es wird, umso schwieriger wird es ja oft, das Thema dann anzusprechen, vor allem, wenn man da vielleicht unterschiedliche Auffassungen hat, wenn man unterschiedliche Dinge gelernt hat, wenn man unterschiedlich viel Geld hat. Also, es gibt so viele Unterschiede und die sind so viel einfacher zu handeln als Paar, wenn man darüber spricht. Und man ist als Paar ja nun mal eine wirtschaftliche Einheit, man ist ein Haushalt, wenn man zusammenlebt. Man steht füreinander ein, eben auch in finanziellen Dingen. Und wenn man da nicht drüber spricht, dann ist es einfach ein leidiges Thema, was immer so hinten nachhängt und all die Liebe und Romantik irgendwie in den Schatten stellen kann.
Ja, und diese verpassten Gespräche haben tatsächlich auch lange Auswirkungen. Ne? Also es kann tatsächlich sich bis zum Tod hinziehen, dass verpasste Geldgespräche sich finanziell negativ auswirken. Und positiv formuliert, wer frühzeitig anfängt, über Geld in der Beziehung zu sprechen, spürt diese positiven Effekte dann eben auch bis hin zum Tod.
Genau, also ein Beispiel da vielleicht mal, dass man, wenn man eben nicht über Geld spricht, dann viel eher in so einem Autopiloten landet, zum Beispiel bei dem Thema Elternzeit. Wie machen wir das? Ja, wir sprechen da nicht drüber, wir gehen davon aus, das wird schon so hinhauen. Und dann ist das Kind da, man ist eine junge Familie, hat sowieso viele Herausforderungen und dann kommen noch Geldsorgen hinzu. Und die ziehen sich dann natürlich über Jahre, weil so ein Kind hat man sehr, sehr lange. Und wenn man dann nicht entsprechend vorbereitet ist, weil man nicht vorher über Geld gesprochen hat, dann trübt das diese ganze Zeit über Jahre hinweg. Also da sind dann die Auswirkungen einfach sehr, sehr lange spürbar, wenn dann ein Gehalt wegfällt zum Beispiel und man da vorher nicht drüber gesprochen hat, wie man das denn ausgleichen kann oder ob es vielleicht sinnvoller wäre, wenn beide ein bisschen reduzieren und so weiter und so fort.
Ja, auch wie es mit Rentenansprüchen aussieht. In die Meilensteine schauen wir dann gleich nochmal genauer rein. Warum ist es aber noch wichtig? Und zwar, Entscheidungen haben überhaupt nicht hinreichende Informationen. Also wenn ich über Geld nicht spreche oder es in der Beziehung nicht lerne, über Geld zu reden und das als Teil dessen wahrzunehmen, dann können finanzielle Entscheidungen auch deutlich schlechter getroffen werden. Und jetzt kann man sagen, ja, finanzielle Entscheidungen, das ist natürlich nur sowas wie ein Haus kaufen oder etwas kleiner gerechnet, dann der Kühlschrank geht kaputt oder die Waschmaschine geht kaputt. Aber so ist es ja gar nicht, sondern finanzielle Entscheidungen sind viel mehr in den Alltag integriert, oder?
Ja, ich denke da nur an unsere erste gemeinsame Reise oder die erste größere Reise. Da haben wir ja bis dahin auch nicht so richtig über Geld gesprochen. Und ich hatte eine Entscheidung für einen Urlaub eigentlich schon getroffen, die du gar nicht treffen konntest, weil du gar nicht die Kohle dafür hattest. Das war so ein typisches Beispiel davon, dass, ja, nicht drüber reden, nicht genügend Informationen vorliegen, führt dazu, dass die Entscheidung nicht oder nicht keine gute Entscheidung getroffen werden kann. Ne? Wer mehr dazu wissen möchte, liest am besten das Buch. Da haben wir diese Geschichte ausführlich besprochen. Ja? Und auch, wie man es hätte lösen können oder wie wir empfehlen, das Thema Reisen in der Beziehung anzusprechen, auch wenn ihr vielleicht noch gar nicht zusammen wohnt und so weiter.
Es können aber auch so Sachen sein wie Lebensmittel einkaufen. Also wirklich Grundversorgung im Alltag. Auch das sind finanzielle Entscheidungen, die da getroffen werden. Wir haben zum Beispiel immer wieder die Unterhaltung, ja, mein Lieblingsmensch möchte Bio-Lebensmittel kaufen, die sind aber 50% teurer als das, was ich gerne kaufen würde. Und wie gehen wir denn damit um? Und da reden wir jetzt über Nahrung.
Du hast noch einen dritten Punkt notiert, weswegen eine Herausforderung bei Geld und Liebe oftmals entsteht. Geld macht nicht Halt vor Vertrauen, Intimität und Liebe. Was meinst du damit?
Naja, wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen möchte, dann kann ich nicht einfach sagen, über Geld reden wir nicht oder über diesen einen Themenbereich reden wir nicht, der uns betrifft. Das Gleiche könnte ich auch sagen, wir bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf und wir reden niemals über Sex. Das wird einfach nicht funktionieren. Weil das, was du vorher gesagt hast, wir haben unterschiedliche Erfahrungen, wir haben unterschiedliche Vorlieben, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und die müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und damit Vertrauen entstehen kann, heißt es eben, dass wir uns darüber austauschen. Nur so entsteht ja Vertrauen, dass wir Informationen austauschen, Wünsche austauschen, Emotionen austauschen, wie Ängste. Und das zieht sich dann auch auf die Intimität rüber. Also wenn in dem einen Bereich es schon nicht funktioniert, sich darüber zu unterhalten, dann kommt ganz schnell die Frage auf, naja, was wird mir noch verheimlicht? Oder worüber habe ich eigentlich sonst noch keine Ahnung? Und das trübt dann schlussendlich auch die Liebe, weil immer so ein Restzweifel dann doch bleibt.
Ja, und immer so ein unangenehmes Thema, gell? So, das bleibt immer da. Aber wann in der Beziehung spielt denn Geld jetzt eine richtig wichtige Rolle? Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, da muss man jetzt wirklich unbedingt über Geld reden?
Eigentlich immer. Wäre ja so eine pauschale Antwort. Eine andere pauschale Antwort wäre, es kommt drauf an. Also in Love and Money ist es so, dass wir jeden Beziehungsmeilenstein einmal durchgehen und gucken, was ist da finanziell relevant, worüber lohnt es sich zu reden und Gedanken zu machen und sich auszutauschen. Wir haben jetzt mal 3 Meilensteine davon herausgepickt und ja, ich sag mal, tatsächlich eingenommen, wo es gar nicht so offensichtlich ist, warum es total wichtig ist, da über Geld zu reden, und zwar das allererste Date.
Ist es da denn so schlimm, wenn man nicht über Geld redet? Also ich habe jetzt nicht bei jedem ersten Date direkt über Geld geredet. Wir haben ja auch nur kurz drüber geredet, aber wir haben drüber geredet. Aber ich glaube jetzt nicht, dass all meine vorherigen Beziehungen gescheitert sind, weil wir beim ersten Date nicht über Geld geredet haben. Oder glaubst du schon?
Nein, ich glaube auch nicht, dass wer beim ersten Date nicht über Geld spricht, hier eine extrem negative Auswirkung hat. Klar, es werden so ein bisschen Hierarchien und Verhaltensmuster schon geübt, ne? Also gerade wenn es so in Stereotypen durchläuft, der Mann bezahlt das Essen, die Frau hat gut auszusehen, gewisse Erwartungshaltungen entstehen, wie das Ganze weiterlaufen kann, dann wird das geübt an der ersten Stelle und dann hat es auch schon etwas negative Auswirkungen. Aber das erste Date lohnt sich vor allem, einfach schon über Geld zu reden. Die positive Auswirkung, die ist viel, viel größer. Weil wenn ich es schaffe, in dieser aufregenden, prickelnden Situation, in dieser neuen Situation mit einem neuen Menschen, es zumindest kurz anzusprechen, dann lege ich damit einfach einen sehr großen Grundstein, um auch in späteren Phasen der Beziehung offen über Geld zu sprechen. Also wenn ich es an diesem ersten Date schaffe, dann schaffe ich es auch darüber zu sprechen, wenn wir uns immer nur in meiner Wohnung aufhalten und immer nur meinen Kühlschrank leer essen, als wenn das vorher eben schon tabu war, dann, ne, dann ist so eine Hemmung da, das dann irgendwann später anzusprechen.
Mhm. Okay, also würdest du sagen, beim ersten Date schon mal so ein bisschen über Geld zu sprechen, ist eine gute Übung?
Ja, ist eine gute Übung und es lässt diese Wand, die irgendwie aufgebaut ist, direkt von Anfang an bröckeln. Mhm. Das heißt nicht, dass man dann direkt Vermögensstände und Schulden und Verdienste und alles Mögliche offenlegt. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber allein diese Frage, wer zahlt denn heute? Ne? Lade ich dich ein? Möchtest du eingeladen werden? Ist das dann okay? Das ganz kurz anzusprechen, dafür haben wir auch ganz viele Beispiele in Love and Money drin, wo wir so einen Dialog auch mal durchgehen. Und das, glaube ich, ist extrem lohnenswert, um Geld als einen positiven Bestandteil in der Beziehung zu haben.
Okay. Und wenn man dann schon so ein bisschen zusammen ist und sich ganz toll findet, dann entscheidet man sich ja vielleicht irgendwann dafür, zusammenzuziehen. Und das ist der nächste Meilenstein, den wir uns mal anschauen möchten, weil ab diesem Meilenstein würde ich zumindest sagen, muss man miteinander über Geld reden. Siehst du es auch so?
Ja, ich frage mich tatsächlich, wie Paare es schaffen, da nicht über Geld zu reden beim Zusammenziehen. Es gibt ja Statistiken, wo gesagt wird, dass manche Paare es erst beim Heiraten oder beim Kinderkriegen, nachdem sie schon jahrelang zusammen wohnen, das erste Mal sich über Geld wirklich unterhalten. Oder erst bei der Scheidung, weil dann irgendwie das Gericht die Vermögensstände offenlegt?
Ich glaube, ich weiß, wie das passiert, Mike. Ich glaube, das passiert in den Beziehungen, wo einer beim anderen einzieht. Weißt du? Da zieht die Person dann einfach ein. Es läuft erstmal alles so weiter wie vorher. Kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn vielleicht einer von beiden schon verdient und bei demjenigen wird dann eingezogen, ist die Person einfach da.
Aber es muss ja trotzdem irgendwie eine Entscheidung getroffen werden, wie viel Anteil der von der Miete jetzt bezahlt wird oder wer einkaufen geht. Ja, oder wer einkaufen geht. Es ist ja nicht einfach so, beide gehen weiterhin separat einkaufen und kochen separat, sondern es findet ja in irgendeiner Form eine Verschmelzung statt.
Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Paare dann sagen, naja, ich ziehe jetzt bei dir ein und ich zahle dir keine Miete, aber dafür mache ich zum Beispiel immer die Einkäufe.
Aber dann hätten sie ja über Geld gesprochen.
Ja, okay, stimmt. Ja.
Ja, also
vielleicht passiert es einfach. Ich weiß es nicht. Also, wir halten fest.
Wer eine Idee hat, schreibt uns das bitte. Wir sind total neugierig, wie das funktioniert. Nicht über Geld zu sprechen, wenn man zusammenzieht.
Genau, weil unserer Auffassung nach hat man mit dem Zusammenziehen des erstmals eben wirklich fixe gemeinsame Ausgaben, die immer wieder kommen. Sei es ist die Miete, sei es jetzt irgendwie Stromkosten, Nebenkosten und so weiter, aber auch Lebensmittel. Also so die Alltagsausgaben. Und da macht es einfach Sinn, erstmalig an diesem Punkt spätestens zu sagen, okay, was kommt denn bei mir rein, was kommt denn bei dir rein und wie wollen wir das aufteilen? Machen wir 50-50? Machen wir aus bestimmten Gründen 60-40, 70-30? Wie auch immer wir es machen, kann alles richtig sein. Also wir haben da sicherlich nicht die eine Lösung, aber
die gibt's auch nicht, ne? Weil Beziehungen sind und Paare sind einfach sehr unterschiedlich. Aber es ist einfach der Punkt, wir haben erstmals gemeinsame Ausgaben und wir müssen die irgendwie aufteilen. Das heißt, wir müssen irgendwie über das Einkommen sprechen. Ansonsten haben wir keine Orientierung, wie wir es aufteilen.
Ja.
So, funktioniert einfach sonst nicht. Sonst ist es ja, kann man auch würfeln.
Ja, und ich meine, wenn man zusammenzieht, dann treffen ja einfach auch zwei unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Wissen wir alle, wenn man zusammenzieht, ich weiß noch, als wir zusammengezogen sind, musste ich mir in jahrelanger Arbeit angewöhnen, keine Taschentücher mehr unterm Kopfkissen zu horten. Aber darüber mussten wir genauso reden, wie über die Frage, wie machen wir das mit unserer Kohle? Wie teilen wir das auf? Und ich finde, so über nervige Angewohnheiten muss man genauso sprechen wie über, was sind meine Geldgewohnheiten? Ja, weil da hat man über Jahre was eingeschliffen, was aber vielleicht nur für einen alleine funktioniert hat, aber als Paar funktioniert das halt nicht mehr.
Ja, und es ist vor allem, also dieses Zusammenziehen ist der Aushandlungsprozess in einer Beziehung überhaupt. Also bei uns war es zum Beispiel auch, wann wer schlafen geht, war ein Thema, das hat sich bestimmt über 2 Jahre hinweggezogen, weil wir am Anfang sehr unterschiedlich schlafen gegangen sind und sehr unterschiedlich aufgestanden sind.
Und ich aber wollte, dass wir zusammen schlafen gehen, weil ich das schön fand, dass wir endlich miteinander einschlafen können. Aber du konntest noch gar nicht einschlafen zu dem Zeitpunkt.
Nee, ich habe einfach bis 9:30 gearbeitet. Du hast morgens um 6 Uhr oder 6:30 den Wecker gehabt. Wir waren in total unterschiedlichen Biorhythmen drin. Und das aufeinander abzustimmen, allein das war schon eine Herausforderung. Oder so banale Sachen wie Zahnpasta, ne? Also ich weiß noch, dass du halbleere Zahnpastatuben immer direkt wegschmeißen wolltest, weil du zu faul warst, die so aufzurollen. Und für mich war das aber komplett essentiell. Und das sind so Angewohnheiten, die stimmen sich aufeinander ab. Und ja, manche der Sachen passieren einfach so, aber vieles davon wird tatsächlich ausgehandelt und da wird darüber gesprochen. Und jetzt zu sagen, nein, wir sparen einen Bereich unserer Beziehung, der in allen Phasen irgendwie vorhanden ist, nämlich das Geld, davon aus. Und wir verwehren uns die Chance, hier über unsere Gewohnheiten zu sprechen, sei es Ausgabeverhalten, sei es Sparverhalten, Investitionen, sei es auch, wie stellen wir uns tatsächlich unsere Rente vor, was tun wir dafür. Das alles auszusparen bedeutet, dass wir die Möglichkeit verpassen, uns hier kennenzulernen und unsere Angewohnheiten auch aufeinander abzustimmen, unsere Stärken zu ergänzen und unsere Schwächen ja zu schwächen, ne? Gegenseitig durch die Unterstützung das etwas auszumerzen. Und da wird einfach ein riesiges Potenzial nicht genutzt, was dann später wiederum zu einem großen Streit führen kann, weil die Summen, die bei den späteren Beziehungsmeilensteinen ins Spiel kommen, einfach viel, viel größer sind. Sei es jetzt die Heirat, sei es Kinder kriegen oder sei es ein Eigenheim kaufen. Das ist, auf einmal sind die Summen sehr viel höher und die Verpflichtung sehr viel länger. Und wenn man da nicht das irgendwie aufeinander abgestimmt hat und sich kennengelernt hat, wird das ein extrem schwieriger Prozess.
Ja, dazu habe ich nichts weiter hinzuzufügen, sondern ich möchte gerne zum nächsten Meilenstein gehen. Ist das okay für dich, Mike?
Ja, mach.
Der nächste Meilenstein, der auch viele Paare an irgendeinem Punkt betrifft, ist das Kinderbekommen. Und ich glaube, das ist das größte Kapitel in Love and Money. Ist das korrekt, Mike? Mhm. Also da gibt es die meisten Seiten zu, weil da eben Geld so ein riesiges Thema ist. Und wir haben es ja schon ganz oft erzählt, was es an Statistiken gibt drumherum. Bis dahin, bis zum Kinderkriegen, leben sehr, sehr viele Paare, ein großer Teil in einer sehr gleichberechtigten Beziehung, sehr auf Augenhöhe, und dann kommen die Kinder und es macht einen riesigen Knall und plötzlich ist alles anders.
Den man aber nicht hört.
Ja, einen leisen Knall.
Ja, tatsächlich, der ist einfach unsichtbar und die Auswirkungen kriegt man dann erst später mit. Die Auswirkungen sind dann so, dass verheiratete Frauen eigentlich unter 2000 Euro netto verdienen, dass sie nicht arbeiten, dass sie hauptsächlich für Care-Arbeit tätig sind.
Dass sie in der Altersarmut landen.
Genau, dass sie in der Altersarmut landen, dass diese Altersarmut sich, desto älter man ist, tatsächlich noch verstärkt, dass Männer die Beziehung zu ihren Kindern nicht aufbauen, dass sie die Beziehung zu ihren Partnerinnen verlieren, dass sie keine Elternzeit haben, dass sie den finanziellen Druck haben und so weiter. Also da passiert so viel in diesem einen Moment.
Und es hat leider alles mit Geld zu tun.
Genau, es hat. Und das ist so ein Punkt, da laufen all diese Fäden aus diesen vorherigen Meilensteinen, die laufen an diesem Punkt tatsächlich zusammen. Und das ist dann auch die Sache, wo sich ja bis ans Lebensende auswirkt. Und deswegen ist das allen Meilenstein. Natürlich nicht alle wollen Kinder kriegen oder auch nicht alle können Kinder kriegen. Dann kommen auch nochmal andere Fragen hinzu. Aber das ist so ein Punkt, wer bis dahin nicht geübt hat, über Geld zu reden, der wird es, oder das Paar wird es an der Stelle tatsächlich extrem schwer haben.
Ja. Ich könnte dazu so viel sagen, aber ich spar's mir, weil es steht alles im Buch. Es steht da alles. Und ich reg mich dann nur auf, wenn ich zu viel darüber rede. Aber
es ist auch einfach die komplizierteste Entscheidung. Also jetzt zum Beispiel ein Eigenheim zu kaufen, die Entscheidung ist viel, viel einfacher. Also einmal wird man durch die Bank natürlich begleitet, weil die will das Risiko minimieren von einem Kreditausfall.
Und man kann es tatsächlich genau ausrechnen oder ziemlich klar ausrechnen. Das ist natürlich eine komplizierte Rechnung, aber man kann die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen durchrechnen. Bei der Entscheidung für ein Kind kann man auch rechnen, aber es ist viel, viel komplexer, weil so viele Variablen reinkommen, weil so viele Unsicherheiten. Man weiß ja oftmals auch vorher gar nicht, was man genau will. Das heißt, es ist auch noch die Frage, wie können wir eine möglichst flexible Situation für uns als Familie erschaffen, damit wir auch noch Planänderungen vornehmen können, wenn das so ein Kind ist ja nicht so, wie man es auf dem Papier durchrechnet.
Ja, mal abgesehen jetzt von wirtschaftlichen Risiken, die man ja auch bei der Immobilie hat, kommen einfach in Anführungsstrichen menschliche hinzu. Also ein Kind hat einen Eigenwillen, ein Kind wird nicht in eine Familie integriert, sondern wird inkludiert. Also das heißt, die Familie, der Familienanteil verändert sich, hat eigene Bedürfnisse, eigene Ansprüche, die wollen selbstverständlich adressiert werden. Und dann sind aber auch noch andere Menschen damit involviert. Da sind meinetwegen Großeltern drin, da ist der Arbeitgeber mit drin und so weiter und so fort. Und damit wird das so unvorhersehbar und so schwer verstehbar. Außerdem ist die Bürokratie, um überhaupt diese Elternzeit zu planen, viel, viel komplexer. Und man hat auch hier niemanden, der einen durchführt. Also vielleicht ist die Bürokratie beim Hauskauf tatsächlich noch komplexer. Aber man hat auf jeden Fall mit der Bank einen Partner an der Seite, der einen da durchführt, sodass das Ganze am Ende des Tages auch funktioniert. Also ich muss mich nicht durch 200 Seiten Gesetzestext durcharbeiten und das Ganze dann in eine eigene Kalkulation überführen, um dann eine Entscheidung zu treffen, sondern das haben andere Leute vorher für mich gemacht.
Ja, so sieht's aus. Also, wenn ihr noch Kinder plant, dann informiert euch auf jeden Fall, was das für finanzielle Auswirkungen für euch hat. Wir raten niemandem von Kindern ab, aber wir raten davon ab, Kinder einfach so zu bekommen, ohne vorher immer über Geld zu gesprochen zu haben, gell?
So, und jetzt kann es natürlich auch sein, dass es nicht mehr geplant ist, wenn man Kinder bekommt. Und deswegen lohnt es sich direkt ab dem ersten Date einfach anzufangen, über Geld zu reden. Dann hat man das nämlich getan.
Genau, dann ist es nicht so awkward. Oh, wir kriegen ein Kind, wir müssen jetzt mal über Geld reden. Aber ja, also Geldgespräche, spätestens wenn man ein gemeinsames Kind bekommt, sind essentiell, diese auch regelmäßig zu führen. Weil mit dem Kind committet ihr euch einfach auf jeden Fall für immer aneinander. Egal, ob ihr vorher geheiratet habt, ob ihr zusammen gewohnt habt oder nicht. Ihr seid in Zukunft gemeinsam Eltern von diesem Kind und gemeinsam verantwortlich. Aus finanzieller Sicht, aber auch aus emotionaler Sicht und als Paar. Egal, ob ihr ein Liebespaar seid oder nicht, ihr seid auf jeden Fall ab jetzt ein Elternpaar.
Ja. Jetzt waren das ja in Anführungsstrichen nur drei Meilensteine. Im Buch behandeln wir ja zum Beispiel Zusammensein, Heiraten, auch so Sachen wie Tod, Altersvorsorge, Rente, Immobilienkauf. All diese Meilensteine, die sind dann sehr ausführlich beschrieben. Das Buch hat knapp 400 Seiten. Ich will nochmal sagen, es waren eigentlich nur zwischen 250 und 300 Seiten angedacht, aber es gab so viel zu erzählen und wir wollen euch da ja auch nichts vorenthalten. Deswegen ist das, es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Wissen in dem Buch drin. Und bekommen könnt ihr es ab sofort im Buchhandel oder online. Ab 16.02. könnt ihr es dann auch in den Händen halten. Und wir haben aber noch was ganz Besonderes für alle, die sagen, ich bestelle das vor und committe mich dazu.
Genau, wenn du es vorbestellst, online oder auch im Buchhandel, bitte einen Screenshot machen, beziehungsweise eine Kopie oder ein Foto davon machen und an uns schicken, an buch@beziehungs-investoren.de. Und dann kriegst du nach dem 16.02. von uns ein Bundle aus all den Excel-Dateien, zum Beispiel dem Finanzplaner, dem Elternzeitfinanzplaner, all diese Dokumente, die Mike auch vor allem verwendet hat, um das Buch zu erstellen, die ganzen Beispielrechnungen da drin. Das bekommt ihr alles, damit ihr auch wirklich umsetzen könnt, was ihr in dem Buch lernt. Und das bekommen all diejenigen, die eine Vorbestellung machen, tätigen. Und noch dazu,
bevor du noch den Bonus on top quasi sagst, ich will einfach nur mal festhalten, den Finanzplaner, ne, für Paare, den kannst du bei uns für 12,90 Euro erwerben.
Das Buch kostet 13 Euro.
Genau, das heißt, du kriegst den Wert des Buches allein schon durch diesen Finanzplaner dann wieder raus. Also es ist ein krasses
on top.
Ja, es ist eigentlich ein No-Brainer. Es ist eigentlich schon unverschämt, dass wir das anbieten.
Aber Mike hat sich diese Unverschämtheit ausgedacht und es gibt noch was dazu. Ihr landet dann nämlich auch noch in einem Verlosungstopf. Wir verlosen ein Meet and Greet mit uns, beziehungsweise an 3 Personen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ein Meet and Greet mit uns, wo ihr uns all eure Fragen stellen könnt, persönlich, Finanzen, whatever you want. Wir stehen euch zur Verfügung und freuen uns auf den Austausch. Genau, also die Excel bekommt jeder, das Bundle aus den verschiedenen Excels, und alle haben die Chance, einen Meet-and-Greet-Platz zu gewinnen.
Ja, jetzt freuen wir uns einfach nur noch auf deine E-Mail. Und wenn du Fragen hast rund um das Thema Love and Money, das Buch, wenn dir da noch etwas unklar ist, dann schick uns doch auch einfach eine Nachricht und wir gehen sehr, sehr gerne auf deine Fragen ein. Ich würde sagen, Marielle, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, wünschen dir eine wunderbare Woche und hören uns dann hoffentlich wieder am nächsten Montag hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Bis dahin und macht's gut. Oh,